Ja, schön, dass wir eben gerade den spannenden Text aus Matthäus 13 gelesen haben und wahrscheinlich kennt auch fast jeder diese Gleichnisse. Das sind Gleichnisse, die ganz gerne im Kindergottesdienst auch behandelt werden. Jede Kinderbibel kommt oder keine Kinderbibel kommt ohne diese Gleichnisse aus, die wir eben gerade gelesen haben, das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Wir werden da gleich intensiv reingehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir immer wieder Zeiten haben, wo wir gemeinsam uns auch diese Worte anhören von Jesus. Dass wir in Gemeinschaft unter Gottes Wort kommen. Denn es passiert sehr schnell, dass auch wir Christen in Hoffnungslosigkeit kommen können, in Resignation kommen können. Wir haben es vorhin gehört, wir kommen sehr unterschiedlich zusammen. Einige in Freude, einige in Leid. Und das bleibt unserem Leben auch nicht aus. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir zusammenkommen, egal wie es uns geht, dass wir uns immer wieder neu ausrichten auf die grundlegenden Wahrheiten des Glaubens, das, was Jesus uns weitergegeben hat, und dass wir uns auch anspornen zu guten Werken, heißt es im Hebräerbrief. Wir spornen uns miteinander an zu guten Werken. Das bedeutet, wir stehen zusammen und motivieren uns, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat, dass wir am Ball bleiben, dass wir nicht aufhören, dass wir nicht müde werden. Und wenn jemand müde wird, dann wird er mitgetragen. Es wird ihm eine Schulter gereicht. So, wir gehen jetzt weiter und wir verlieren nicht den Fokus. Wir verlieren nicht das, was Jesus wichtig ist. Und diesen mangelnden Fokus, das kann wirklich jeden Einzelnen treffen von uns. Und darum ist es heilsam, in Gemeinschaft zu kommen und von Gott neu zu erwarten, erinnere mich daran, was wirklich wichtig ist. Und vielleicht kämpfst du selber auch und fragst dich, wo ist der sichtbare Segen in meinem Leben? Dass du vielleicht so sehr in Resignation manchmal abrutscht, dass du sagst, eigentlich kann ich aufhören, ich kann abbrechen, weil ich das Sichtbare nicht sehe, weil die Schleusen des Himmels mir nicht geöffnet sind, so wie es der Prophet Maleachi an einer Stelle sagt. Und du wartest darauf und siehst es vielleicht nicht. Und uns kann dann auch Ungeduld packen, dass wir, weil wir die Dinge nicht sehen, wie wir sie uns wünschen, und sagen, es gibt kein schnelles Ergebnis, also kann ich auch aufhören. Und diese Erwartungshaltung aufgrund unserer Ungeduld, diese Erwartungshaltung wurde auch an Jesus damals herangetragen. Jesus als der versprochene Messias, als der Retter der Welt, als der König, der sein Reich anbrechen lässt, das war ja auch seine erste Predigt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe gekommen. Auch er wurde konfrontiert mit einer Erwartungshaltung, wann geht es endlich weiter? Man kann nicht genug sehen. Was ist los mit dir? In Lukas 17, Vers 20 sehen wir, dass einmal Religiöse, sogenannte Pharisäer, zu Jesus kommen. Das heißt, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Ich finde das schon eine sehr, sehr interessante Fragestellung. So, du bist derjenige, der sagt, das Reich Gottes ist angebrochen und dann kommen Leute und sagen, ja, wo ist es denn? Wir sehen es nicht. Wir haben eine andere Erwartungshaltung. Wir sind ungeduldig, Jesus. Du sollst der Befreier sein. Du sollst der Erretter sein. Du sollst der königliche Herrscher sein. Wir können zu wenig davon sehen. Wenn ich Jesus wäre, ich würde vielleicht anders reagieren, als er das gemacht hat. Aber Jesus weiß, dass wir sehr ungeduldige Wesen sind. Und er hat glücklicherweise uns Gleichnisse weitergegeben, vor allem diese zwei, die uns Zuversicht geben können, auch wenn unsere Umstände uns gerade etwas anderes predigen möchten. So wie die Pharisäer sehen sie die Umstände und damit gleichen sie auch uns und wir gleichen ihnen. Wir sehen auf unsere Umstände und schließen daraus, dass Dinge einfach hoffnungslos sind und wir keine Zuversicht haben, dass Dinge anders werden können. Und mit dieser gleichen Ungeduld wurde Jesus konfrontiert und er hat ihnen eine Lektion erteilt und hat gesagt, das ist nicht so, wie ihr euch das oft vorstellt. Die Dinge passieren auch oft nicht so, wie ihr euch das wünscht. Und durch die zwei Gleichnisse, die wir hier präsentiert haben, bringt uns Jesus diese Lektion, die ist vor allem dann wichtig, wenn du heute hier bist und denkst, die Dinge gehen nicht voran. Es ist hoffnungslos, es ist resignierend in der Situation, in der ich gerade stecke. Höre, was Jesus seinen Jüngern auch mitgeben möchte auf den Weg. Matthäus 13, Vers 31 bis 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Mich überrascht, wie Jesus seine Königsherrschaft beschreibt. Also wenn du König bist und andere davon überzeugen möchtest, dass du König bist und dass du eine Königsherrschaft hast, die nicht nur irdisch legitimiert sein soll, sondern vom Himmel herkommt. Ich weiß nicht, welche Vergleiche du wählen würdest. Also mich provoziert auch diese Szene, die ich eben gerade gelesen habe aus Lukas 17, wo die Pharisäer kommen. Ja, wann kommt denn das Reich Gottes? Boah, wenn ich Jesus gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, du willst dich mit mir anlegen oder was? Ich erkläre dir mal, wie mein Himmelreich aussieht. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich auf den Putz gehauen und mein Imperium mit Dingen verglichen, die Popularität, Macht und Dominanz zum Ausdruck bringen. Aber nicht ein Senfkorn, was ich in einen Boden pflanze. Also mal ehrlich, ein Senfkorn. Und das ist auch interessant, wenn wir von Imperien sprechen, von Reichen dieser Welt, dann sehen wir immer wieder, dass von Zeit zu Zeit sogenannte Imperien ihre Macht durchaus demonstrieren und das auch gerne tun. Und auch keine Mühen und Kosten scheuen, um darzulegen, was ihr Reich ausmacht, um ihre Dominanz auch zu zeigen. Immer wieder demonstrieren Reiche dieser Welt ihre Macht durch Militärparaden. Vielleicht habt ihr im Fernsehen einige so im Sinn, wo die ganzen fetten Panzer einer nach dem nächsten und die ganzen Soldaten kommen im Gleichschritt. Ja, wofür macht man das? Weil die Soldaten nichts anderes zu tun haben? Oder warum zeigt man das? Man stellt diese Dinge zur Schau, um auch die feindlichen Gegner einzuschüchtern und allen zu zeigen, wie mächtig man ist. Und dass, wenn es darauf ankommt, jetzt sofort sind wir in der Lage, zuzuschlagen. Wir sind jetzt sofort in der Lage dazu, unseren Willen durchzusetzen. Und jeder soll es wissen. Und deswegen wird es auch öffentlich gemacht, dass sie dann die ganzen Panzer da, ist ja schon auch sehr beeindruckend. Und ganz ehrlich, wenn ich Jesus gewesen wäre, zur damaligen Zeit hätte ich nicht dieses Gleichnis gewählt, sondern ich hätte gesagt, okay, dann erkläre ich euch mal, wie das mit meinem Reich aussieht. Und zwar habe ich eine Engelsarmee und dann hätte ich einmal so geschnipst und dann wumm, hätte man sie gesehen. Und außerdem habe ich ein goldenes Zepter, ich habe glänzende Schwerter und nicht nur eins, sondern gleich sieben, wie der Räuber Hotzenplotz 7 Messer hatte in seinem Gürtel. Und dann hätte ich das gezeigt. Es soll doch auch etwas hermachen, wenn man von einer Königsherrschaft spricht. Tatsächlich ist es so, auch heutzutage für uns, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann gibt es sehr viele strategische Überlegungen, wie wir uns ins rechte Licht rücken. Wir sind sehr schnell darauf aus, den schnellen Effekt zu erzielen. Und dazu investieren wir eine ganze Menge, wenn du zum Beispiel in den Business-Bereich gehst, dann gibt es ganz viele strategische Pläne, wie du dein Business richtig platzieren kannst. Damit es Eindruck schindet bei den Menschen. Dass sie denken, wow, das ist spektakulär, was hier präsentiert wird, was mir hier angeboten wird. Das hat eine unwiderstehliche Kraft. Da möchte ich dabei sein, das möchte ich haben, das möchte ich erleben. Und ich bin sehr dankbar, dass Jesus uns dieses Gleichnis des Senfkorns gegeben hat. Denn wir Christen müssen aufpassen, dass wir bei aller Nützlichkeit von Strategien die verborgene Wirksamkeit des Reiches Gottes nicht verwechseln mit den beeindruckenden Mechanismen der Marktwirtschaft. Auch wir Christen können auf so einen Pfad kommen, wo wir denken, wenn wir einen Impact haben wollen in der Welt, wenn das, was wir anderen weitergeben möchten, wenn das zu einem Effekt kommen soll, dann brauchen wir die Mechanismen dieser Welt, um irgendwie auf uns aufmerksam zu machen, damit es irgendwie zu einem Segen kommt. Und so wirst du nicht selten erleben, dass wenn Christen irgendwie überlegen, lass uns irgendwie eine Gemeinde gründen, dass sie sich ganz viele Gedanken machen über ihre PR-Arbeit, über ihr Außenprofil. Wie ein Bruder hier auch aus unserer Gemeinde mir mal sagt, der war mal in einer Gemeinde, wo es gerade nicht so ganz gut lief. Und dann kam ein Berater in die Gemeinde und der erste Vorschlag, wir müssen renovieren. Das Gebäude, nicht den Glauben. Wir müssen den Raum renovieren. Ich habe nichts gegen schöne Räume, man darf sich auch darüber Gedanken machen. Ja? Es bedeutet nicht irgendwie, wir müssen im letzten Loch sein und wir sollen alle stinken, ja, und alle hässlich aussehen. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn das die erste Maßnahme ist, du brauchst eine schöne Fassade, damit etwas wieder lebendig wird, dann fällst du womöglich auf Mechanismen dieser Welt hinein und vertraust nicht auf die wirksame, die verborgenen Mechanismen, die wirksam sind im Reich Gottes. Dass es im Reich Gottes zuallererst nicht um diese Dinge geht. Dass es nicht kalkulatorisch abläuft, so das, was Eindruck schindet, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Das hat alles seinen Platz und das ist auch alles nicht egal oder zu vernachlässigen, aber es sind nicht die ersten Dinge, die uns als Christen beschäftigen sollten. Ein Pastor ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, Waldemar, ich sehe, bei euch in der Gemeinde geht das so richtig rund und ich sehe, dass ihr einen totalen Impact habt über die sozialen Medien und YouTube und so weiter und so fort. Und ich habe mir gesagt, das möchte ich auch. Ich möchte auch diesen Segen haben und habe mich dann investiert auf Instagram und habe all die Dinge auch so gemacht, wie ihr das irgendwie so macht. Und der Effekt bleibt irgendwie aus. Und ich bin so unzufrieden und hat versucht auf diese Art und Weise, okay, das sind die Mittel, das ist sozusagen das Programm, was ich abspulen muss, um das Wachstum und den Segen Gottes zu erleben. Also steige ich dort in dieses Spiel ein und werde dann wie eine mathematische Rechenaufgabe zu diesem Effekt kommen. Nichts ist passiert. Und auf einmal sprach Gott zu diesem Pastor. In der Gebetszeit, in der Frustration, in der Resignation. Es geht nichts voran. Auf einmal spricht Gott im Gebet zu diesem Pastor und sagt, ich will von dir, dass du dich von all diesen sozialen Medien, von all diesen Dingen komplett fernhältst, dich abmeldest und dort keinen Tag, keine Sekunde verbringst. Einige, die jetzt nicht so medienaffin sind, denken ja, und? Aber rein von einer Marktstrategie ist das das Dümmste, was du tun kannst. Weil dort erreichst du Menschen. Das scheint der Platz zu sein, wo man sich gut präsentieren muss, damit es zu einem heftigen Effekt kommt. Und das schien ihm völlig irrational, diesen Weg einzuschlagen. Denn wenn wir uns aus diesen Ebenen völlig rausziehen, dann wird es ja noch mehr eingehen, als ich ohnehin vielleicht schon befürchte. Der Pastor war gehorsam, hat sich komplett radikal von allen Medien abgemeldet und ist ins Verborgene gegangen und hat einfach mal gewartet, was tut Gott? Was will Gott eigentlich? Er tauft mehr als ich. Menschen kommen zum Glauben fast jede Woche in seiner Gemeinde und die Gemeinde wächst und wächst und wächst, ohne dass er auf Instagram unterwegs ist. Ist Instagram falsch? Das ist nicht der Punkt. Gott gebraucht unterschiedliche Wege und Mittel, aber die Frage ist, worauf vertrauen wir? Wenn wir auf das Äußere schauen und sagen, wir müssen auf die Dinge achten, die einen schnellen Effekt geben, die irgendwie Signifikanz und Relevanz irgendwie uns vorgaukeln, dann werden wir scheitern. Wir werden keine geistliche bleibende Frucht entstehen sehen. Wir werden keine Frucht bringen im Reich Gottes. Und Jesus kommt nicht mit den vielleicht den Dingen, die mir einfallen würden. Ne? Ihr habt noch das Engelsheer, die Schwerter und das Zepter im Sinn. Und die Krone darf man natürlich nicht vergessen. Die würde ich natürlich mir auch sofort aufsetzen. So denken wir häufig. Und Jesus kommt ganz anders um die Ecke. Jesus vergleicht sein Himmelreich mit Dingen, die völlig irrelevant scheinen. Jesus ist sich nicht zu schade, Gottes königliche Herrschaft mit einem einfachen Landwirten in Vergleich zu bringen. Und später sehen wir im nächsten Gleichnis, er vergleicht sein Himmelreich mit einer brotbackenden Frau. Ey, ganz ehrlich, wie langweilig ist das eigentlich? Oh, Entschuldigung, jetzt an alle Frauen, die drüben. Jetzt gibt es ja auch einen Aufstand der brotbackenden Frauen und der einfachen Landwirte, also Bauernproteste in Emmendingen. Das sind ja alles schöne Dinge, ja. Und ich mag auch Brot essen. Aber wir reden ja hier von königlichen Dingen. Da würde mir das nicht zuallererst einfallen. Und Jesus beschreibt sein Königreich und er nimmt ganz einfache Männer und ganz einfache Frauen als sein Beispiel. Ich finde das großartig. Ich finde das herrlich. Weil die allermeisten von uns sind auch ganz, ganz einfache Leute. Und Jesus geht auf diese Ebene und er präsentiert Gottes Königsherrschaft nicht, wie wir es oft wollen. Vers 31 noch einmal. Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Gottes Reich wird ganz unerwartet mit etwas ganz Kleinem verglichen. Nicht mit etwas, was jetzt sofort einen großen Effekt erzielt, sondern etwas, was unscheinbar ist. Jesus spricht weiter, als er mit den Pharisäern in Lukas 17 verhandelt, wo sie sagen, na, wann kommt denn das Reich Gottes? Sagt er in Lukas 17, Vers 21, auch wird man nicht sagen, siehe hier, siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man kann auch übersetzen, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ihr bekommt es nicht mit, das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Du siehst vielleicht nicht den schnellen Effekt, das bedeutet aber nicht, dass das Reich Gottes Platz genommen hat. Dass es im Verborgenen anfängt zu arbeiten. Auch wenn du nicht gleich, hier, das sind die Zahlen und das ist das, was irgendwie Eindruck schindet bei den Leuten. Das bedeutet aber nicht, dass das Reich Gottes nicht präsent wäre. Der König der Könige stand vor den Pharisäern und sie haben es nicht geblickt. Sie fragen, wo das Reich Gottes ist. Der König steht vor ihnen. Er ist mitten unter ihnen. Und sie bekommen es nicht mit. Ob wir nach menschlichen Maßstäben viel oder wenig Aufmerksamkeit genießen, sagt gar nichts über unseren Wert oder das Wesen des Reiches Gottes aus. Wir fühlen uns oft so, dass wir keinen Effekt haben, dass wir keinen Unterschied machen, dass wir irrelevant sind. So gesehen war Jesus auch im Vergleich zu dem, wer er eigentlich ist, auch viel zu irrelevant in seinen Tagen. Natürlich war er eine sehr große Person, die Aufmerksamkeit bekommen hat, aber im Vergleich dazu, dass es Gott höchstpersönlich ist, der Mensch geworden ist, ist seine Relevanz eigentlich viel zu gering. Viel zu gering für das, was man eigentlich erwarten sollte. Aber Gott forciert Dinge, die demütig im Verborgenen geschehen. Gott forciert Dinge, die demütig im Verborgenen geschehen. Das Kleine geht jetzt mal in die Erde und verschwindet, ist nicht sichtbar. Bedeutet es, dass es keine Relevanz hat für Gott? Vielleicht keine Relevanz für Menschen, die einfach nur mit ihren Augen die Dinge wahrnehmen. Aber für Gott beginnt etwas Wichtiges, Heilsames, etwas Großartiges beginnt. Auch wenn wir denken, da ist gerade nichts hinter, da ist keine Power. Und vielleicht könnt ihr euch an ein Prophetenwort aus dem Buch Sacharja, Kapitel 4, Vers 10 erinnern. Wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet? Ja, wir haben auch ein Sprichwort daraus gemacht, verachte den Tag der kleinen Anfänge nicht. Wo wir denken, ach, das ist doch nichts. Nur weil es klein ist, nur weil es verborgen ist, heißt es nicht, dass es keinen Wert hat. Du siehst ihn vielleicht noch nicht, du kannst ihn noch nicht so bemessen. Aber wir brauchen Geduld. Und so klein und schwach und unbedeutend wir auch wirken mögen, Jesus verspricht in diesem Gleichnis, dass die Wirkung seines unscheinbaren Reiches nicht unentdeckt bleibt. Du fühlst es vielleicht nicht. Aber das bedeutet nicht, dass das, was Gott angefangen hat, unentdeckt bleibt und ohne Segen bleiben wird. In Vers 32 sagt er, es ist zwar kleiner, also das Senfkorn, kleiner als alle Arten von Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Also hier ist an dieser Stelle wichtig zu verstehen, Jesus will hier gerade nicht irgendwie eine wissenschaftliche Aussage tätigen. Nachdem er sämtliche Samenarten auf ihre Größe hin untersucht hat, kommt er zu dem Schluss, das Senfkorn ist das allerkleinste dieser Welt. Nein, das ist nämlich nicht so. Es gibt noch kleinere Samenarten. Aber Jesus möchte hier gerade keine akademische Arbeit schreiben, sondern Jesus bedient sich eines sprichwörtlichen Vergleichs, einer Redenswendung seiner Tage. Das benutzen wir auch, wenn wir zum Beispiel sagen, keine Ahnung, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf, dann wird niemand um die Ecke kommen und sagen, aber das ist wissenschaftlich schon längst überholt. Das ist offenkundig, dass das nicht so ist, aber es ist eine Redensweise, wo jeder versteht, was du damit zum Ausdruck bringen möchtest. Und damals hat man halt so gesprochen, weil das nun mal ein häufiger Samen war, der gesät wurde und der einfach ein sehr kleiner war unter den gängigen Samen. Und so hat man dann davon gesprochen, das ist der kleinste Samen von allen, obwohl man wusste, dass es natürlich auch kleinere Samen gibt. Also darauf möchte Jesus überhaupt gar nicht hinaus. Jesus möchte auf den Punkt hinaus, dass selbst wenn Gottes Herrschaft, die anbricht, unscheinbar erscheinen mag, wird er doch wirksam sein und unaufhaltsames Wachstum bringen. Wenn Gott etwas platziert und es noch klein und unbedeutend wirkt, bedeutet es nicht, dass es auch so bleibt. Gott verspricht Wachstum. Es wird Relevanz haben. Da ist doch völlig egal, wie du das bewertest zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wie du das erlebst. Denn wenn ich über einen Acker gehen würde, wo gerade gesät wurde, und dann gehe ich einen Tag und dann gehe ich am nächsten Tag, und dann denke ich, das ist alles egal. Aus meiner Perspektive mag das egal sein. Aber derjenige, der gesät hat, weiß ganz genau, das wird eine Ernte bringen. Hier werden Dinge passieren und sie werden nicht unentdeckt bleiben. Und ich möchte ein Beispiel euch erzählen aus dem Buch der Offenbarung, wo wir mit einer Gemeinde konfrontiert sind, die eigentlich in einem ähnlichen Problem, mit einem ähnlichen Problem zu tun hat. In Offenbarung 3, Vers 8 sehen wir dieses Senfkornprinzip einmal sozusagen an einem praktischen Beispiel. In Offenbarung 3, Vers 8 sehen wir, dass Jesus einen Brief schreiben lässt an eine Gemeinde, die in Philadelphia liegt. Und er hat sieben Gemeinden, denen er eine Botschaft weitergibt. Und dieser Gemeinde in Philadelphia möchte er ganz spezifisch für ihre Situation eine Botschaft mitteilen. Wir können jetzt nicht durch jeden Vers gehen, wir haben das auch mal in einem Bibelkreis durchgearbeitet, kannst du online nachhören. Mir geht es nur um den Vers 8, was er dieser Gemeinde weitergibt. Und dort sagt er zu dieser Gemeinde Folgendes. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus weiß um diese Gemeinde. Er weiß, was sie tun. Er weiß, wie sie unterwegs sind, und er sagt, sie haben Kraft, sie haben Power, aber nur klein. Hier heißt es im Griechischen, sie haben eine Mikroskraft. Also muss man schon unter die Lupe irgendwie gehen und dann schauen. Hier wird nur von einer kleinen Kraft gesprochen. Und einige, die das lesen, vielleicht erleben sie sich selber auch so. Wenn ich auf mich schaue, ist da nicht viel zu holen. Das ist wirklich mikromäßig. Und ich bin froh, dass unsere Geschwister, wir haben ja einen Livestream nach La. Ich grüße euch in La. Ihr hört uns gerade mit zu. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und La fühlt sich vielleicht auch gerade wie eine Mikroskraftgemeinde, wo es klein geworden ist, auch ganz offensichtlich. Man fragt, wie geht's weiter? Diese Gemeinde hat auch diese Zeiten, eine lange Zeit erlebt. Das ist eine Mikroskraft. Und du persönlich in deinem Dienst vielleicht, das, was du versuchst, im Reich Gottes zu bewirken, wirkt für dich wie eine Mikroskraft, oder in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie, da ist nur Mikroskraft zu finden. Das, was sich hier wie eine Kritik anfühlt, was Jesus hier sagt, ich kenne, was du tust und so weiter, du hast eine kleine Kraft, ist keine Kritik von Jesus. Es ist vielmehr ein Lob, was er der Gemeinde in Philadelphia weitergibt. Der Prediger Sam Storms sagt, dies ist kein Tadel, sondern ein Hinweis darauf, dass ihre geringe Größe und ihr geringer Einfluss sie nicht daran hinderten, große Dinge für das Reich Gottes zu vollbringen. Größe ist kein Maßstab für Erfolg. Größe ist kein Maßstab für Erfolg. Und das müssen besonders kleine Gemeinschaften, kleine Gemeinden, kleine Dienste, die im Kleinen und Verborgenen treu sind, hören. Und auch Christen, die darunter leiden, dass sie zu wenig sind, dass sie wenig bewegen. Unsere Mikroskraft kann uns nämlich manchmal zu schaffen machen. Wir sehen nur das Kleine, was da ist, und denken, wir sind unbedeutend, wir haben keine Signifikanz, aber unsere Bedeutung ist nicht abhängig von der Größe, wie wir Größe ermitteln, sondern unsere Bedeutung ist abhängig von der Größe Gottes und nicht von dem, was wir meinen, was groß sein muss. Unsere Kraft mag zwar klein sein, aber sie ist wirksam in der Hand eines großen Gottes. Das, was für dich klein und unscheinbar wirkt, kann aber für Gott den wahren Unterschied machen. Denn Jesus bescheinigt dieser Gemeinde, die eine kleine Kraft hat, ihr habt mein Wort bewahrt und ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Ihr habt genau das getan, wozu ich euch gesetzt habe. Ihr seid treu, ihr seid mit mir verbunden. Ihr habt zwar nur eine kleine Kraft, aber ihr tut genau das, was ihr tun sollt. Und Philadelphia hat dieses Buch der Offenbarung, so wie wir es jetzt aufschlagen, hat das Buch der Offenbarung gesehen und hat es gelesen und sieht die kleine Kraft und wird dann so wie wir auch weiterlesen und wird dann irgendwann in Kapitel 7, Vers 9 eine Vorausschau lesen, was Jesus offenbart, und wird dann lesen, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Sie selber sehen ihren Umstand, können darauf schließen, das hat alles überhaupt keine Bedeutung. Jesus sagt, du hast eine kleine Kraft, und diese Kraft lobe ich mir. Diese Kraft ist nicht nichts, sondern es ist vielleicht ein Senfkorn, der in den Boden gelegt wird. Und du wirst eine Vorausschau sehen. Ich benutze diese kleinen Kräfte, um am Ende der Tage Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen vor den großen Thron zu versammeln. Und Philadelphia bekommt einen Blick dafür. Wir sind nur eine kleine Nummer, aber wir werden uns irgendwann einreihen in die große Schar von Menschen, die Jesus als Lamm Gottes anbetet, als den alleinigen Retter. Und so kannst du dich vielleicht auch ganz unbedeutend fühlen. Denkst, es geht nicht voran. Aber nur weil du die Dinge so bewertest, heißt das nicht, dass Jesus die gleiche Bewertung vornimmt. Denn Jesus hat nicht umsonst uns das Gleichnis vom Senfkorn gegeben. Es ist klein, ja. Es wird in den Boden gelegt, aber es wird groß. Es hat eine Bedeutung für Gott. Und Jesus geht so weit, dass er davon spricht. So ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Aus dem Ding wird ein Baum. Und jeder, der sich mit dieser Art von Gewächs auskennt, weiß, okay, Baum ist jetzt schon eine ziemlich krasse Sprache für das, was dort entsteht. Es ist, wenn Jesus hier von Baum spricht, dann übertreibt er. Es ist eine bewusste Übertreibung. Es ist zwar ein Riesenstrauch, aber unter einem Baum würden wir uns vielleicht noch was anderes vorstellen. Aber Jesus möchte zum Ausdruck bringen, und damit knüpft er an Prophezeiungen aus dem Alten Testament an, wo Bäume für Imperien standen, für Weltreiche, für große Königsherrschaften. Wenn dich das interessiert, kannst du in Daniel 4 mal nachlesen, wo Bäume genau damit verglichen werden. Und Jesus beschreibt gerade sein Imperium, sagt, das ist etwas Kleines und daraus wird ein Baum. Ein Bibellehrer, Douglas Sean O'Donnell, schreibt dazu, das Römische Reich, in dem Jesus damals gelebt hat, das Römische Reich existiert nicht mehr. Aber das Himmelreich, dieses kleine Senfkorn, das Jesus vor 2000 Jahren in Galiläa gepflanzt hat, ist zu einem Baum herangewachsen, das größte und langlebigste Reich der Geschichte. Wo sind das ägyptische Reich, das assyrische Reich, das babylonische Reich, das Aztekenreich, das osmanische Reich, das mongolische Reich? Das Christentum hat sie alle besiegt, indem es seit 2000 Jahren und darüber hinaus fortbesteht. Jesus als ganz kleine Nummer in diesen Tagen spricht von diesem Gleichnis. Und er sagt, auch das, was ihr hier an mir seht, ist so scheinbar unbedeutend, was hier in Galiläa abgeht. Aber ich setze hier einen Samen, das ist wie ein Senfkorn. Es ist unbedeutend, aber es wird ein Baum werden. Und es wird alle Reiche überstehen, egal was da noch hochkommt. Auch in unserer Zeit, alles das, was an Macht und Gewalt groß wird, wird irgendwann vergehen. Aber Jesus mit seinem Reich bleibt bestehen. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass Jesus gegen all diese Imperien überdauert und sie weit überragt? Jesus spricht in seinem Gleichnis in Vers 32, es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist. Er sagt, wenn, nicht falls. Das ist ein Unterschied. Wenn ich sage, falls es wächst, dann könnte es sein, dass es wächst. Für Jesus ist es keine Vermutung, keine Wahrscheinlichkeit, keine Möglichkeit. Für Jesus ist es gesetzt. Das Unscheinbare, es wird wachsen. Dazu ist es gesät. Nicht falls es wächst, werden dann Vögel kommen und Nisten kommen und es wird ein Baum, sondern wenn es wächst. Es wird wachsen. Ihr braucht nur Geduld. Lasst dem Ganzen Zeit. Der Herr arbeitet auf diese Weise und zu Gottes Zeitpunkt wird Gott die Vögel aus allen Nationen kommen lassen, dass sie hier nisten können und hier einen Platz finden im Schatten dieses Baumes. Und auch damit spielt Jesus sehr wahrscheinlich an Aussagen von Hesekiel an, der auch von Bäumen Gottes als Imperium und Weltreichen gesprochen hat, wo Vögel, also andere Nationen, Unterschlupf finden. In Hesekiel 17, Vers 23, heißt es, auf den hohen Berg Israels werde ich einen Trieb pflanzen und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles, was Flügel hat. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Es kommen zu diesem Baum Menschen von überall her. Vögel von überall werden kommen. Meine Lieben, das hat Jesus zu den Juden gesprochen. Und jetzt schau dich hier mal im Saal um, was für Vögel hier sitzen. Das ist kein Spaß. Schau dich mal um. Hier sammeln sich Menschen aus allen möglichen Nationen. Haben wir die Zeit noch? Wenn wir jetzt mal den Test, wir sind zu viele dafür, aber wenn wir mal den Test machen würden, auf wie viele Nationen wir kommen, wenn wir hier durchzählen würden, woher kommst du, das sind wir uns manchmal gar nicht bewusst. Das ist hier nicht nur das südbadische Völkchen. Gott hat es sicherlich lieb. Aber wir haben hier Menschen aus allen möglichen Nationen, aus allen Sprachen. Wir hören es sogar flüstern, wie Vögel von überall kommen zu diesem einen Baum. Das Evangelium hat Kraft. Das Reich Gottes hat Kraft. Das hätten wir vor vielen Jahren uns als kleine Gemeinde hier in Emding auch nicht vorstellen können. Aber Gott geht seine Wege. Er lobt das Verborgene. Es muss in die Erde fallen. Es muss auch sterben. Wir müssen auch in Demut vor Gott kommen und Geduld üben und sehen, Herr, wie arbeitest du? Was tust du? Und auf einmal sitzen hier Vögel neben uns. Die hätten wir uns vielleicht gar nicht selber ausgesucht. Aber das, was für Jesus selber galt, er spricht hier auch zu einem gewissen Teil auch über sich selbst, dass sein Reich nicht kaputt geht, sondern sich expandiert und tatsächlich, nimm den Globus, dreh, mach einen Punkt drauf, dort wirst du Christen finden. Dreh wieder den Globus, drück einen Punkt drauf, dort wirst du wieder Christen finden. Überall auf dem Globus sind Menschen verteilt und feiern heute Jesus Christus. Warum? Weil er nicht gesagt hat, falls es wachsen wird, sondern wenn es wachsen wird, es wird wachsen. Und das gibt uns Zuversicht, dass Jesus und sein Wort bleibt bis heute bestehen und wächst auch weiter. Ich sage es oft, das Christentum ist noch nie so stark gewachsen wie in unseren heutigen Tagen. Noch nie so stark expandiert wie heutzutage. Und das gibt uns Mut. Jesus sagt, dort, wo du denkst, dass die Dinge keine Hoffnung haben, ich gebe dir eine Lektion über das Reich Gottes. Schau nicht auf die Mechanismen, die irgendwie Eindruck machen, sondern vertrau auf die Prinzipien des Reiches Gottes. Sei geduldig, demütige dich vor Gott. Und lass ihn arbeiten und du wirst sehen, dass Gott dadurch arbeitet. Einige sind vielleicht skeptisch, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Gott wirklich etwas tun kann mit ihnen. Kann Gott wirklich in der Lage sein, schöne Dinge, die Segen bringen, durch mich zu wirken? Vielleicht erzählte Jesus aus diesem Grund das nächste Gleichnis in Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Wenn wir das lesen und die Bibel etwas kennen, dann werden wir vielleicht etwas irritiert sein bei diesem Bild. Warum? Weil der Sauerteig im Neuen Testament immer ein negatives Beispiel ist für etwas. Immer etwas Negatives. Wenn über negative Einflüsse gesprochen wird, sagt Jesus auch an einer Stelle, habt Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Wenn ein negativer Punkt da reinkommt, der wird sich ausbreiten, das wird zu Krebs werden, das wird alles zerstören und kaputt machen. Sauerteig stand in den damaligen Tagen für negative Einflüsse. Und ich habe euch einen Kommentar von einem Kommentator M. Green mitgebracht, der Folgendes sagt. Und das finde ich super treffend. Sauerteig hat im Judentum eine schlechte Bewertung. Es hätte die Zuhörer also überrascht, dass Jesus den Sauerteig als Bild für das Reich Gottes verwendet. Doch, wenn man darüber nachdenkt, müssen seine Anhänger den angesehenen Juden genau so erschienen sein. Gewöhnliche, ungebildete Fischer und Bauern, Zimmerleute und Frauen, Steuereintreiber und zwielichtige Gestalten. All das würde ziemlich geschmacklos erscheinen. Aber so ist Gott. Er nimmt sich geschmacklose Gestalten und verwandelt sie. Und dann verwandelt er die Gesellschaft durch sie. Moment mal, Jesus, der Sauerteig ist doch eigentlich in unseren Tagen, wenn wir von Redensweisen so herkommen, dann ist das was Negatives. Und das benutzt du, um deine Königsherrschaft zu beschreiben? Und tatsächlich, die Jünger der damaligen Tage, das waren auch komische Vögel. Haben gesagt, was sind das für Leute? Die machen nichts her, die sind so ganz gewöhnlich. Weniger als gewöhnlich. Jesus nimmt sogar Frauen in seine Gefolgschaft, die ihm folgen. Und die mit ihm gehen. Das war damals auch irgendwie komisch. Was ist das für ein Jesus? Sogar seine Jünger haben selber gesagt, warum redest du hier mit der Frau? Sogar die eigenen Leute haben gesagt, die anderen Leute, die du jetzt ranholst, das ist auch komisch. Die sind alle irgendwie seltsam. Wir brauchen andere. Aber wenn Jesus sogar negativ bewerteten Sauerteig für sein Ziel verwendet, dann ist er in der Lage, auch mit dir und mit mir etwas zu bewegen. Jesus gebraucht die Dinge, die für die anderen vielleicht nicht unbedingt offensichtlich sind. Aber genau das verwendet er, um Dinge in Gang zu bringen und seine Herrschaft zu expandieren. Und es ist interessant, wenn wir uns anschauen, die Menge der Zutaten, die diese brotbackende Frau verwendet, sehen wir, dass das für ein Essen reicht für ungefähr 100 bis 150 Personen. Also ich möchte mal hier eine Frau erleben, die jetzt nach Hause geht und sagt, ich mache das mal nach und ich mache jetzt mal ein Essen für 100 bis 150 Personen. Wer um Himmels Willen muss für so viele Menschen Brot backen? Auch hier sehen wir, Jesus übertreibt. Jesus denkt in Superlativen. Wenn du das Essen zu Hause zubereitest, dann hast du vielleicht 4, 5, 6, 20 Leute im Sinn. 20 ist schon eine ganze Menge, ja, aber wenn du viele Gäste hast, dann passt das vielleicht schon. Oder du hast eine russlanddeutsche Großfamilie, dann geht das auch. Und dann machst du mal so, aber 100, 150, Jesus, wovon sprichst du? Ja, in meinem Reich haben brotbackende Frauen so einen Effekt, dass die ganz einfachen Leute von mir verwendet werden für die ganz großen Dinge im Reich Gottes. Von außen ist das nicht sichtbar. Aber wie sehr hat Gott in seinem Reich Menschen gebraucht, die im Verborgenen wirken? Und jeder von uns kennt solche Leute. Die standen nicht auf Bühnen. Von denen gibt es auch keine Großaufnahmen. Es gibt keine YouTube-Clips von ihnen. Sie haben auch nie an der Gitarre gespielt. Nix. Sie waren im Stillen unterwegs und haben Menschen beeinflusst. Menschen zum Glauben an Jesus geführt und haben durch ihre Treue im Verborgenen wurden auch sie zu einem Baum, wo viele Vögel kommen konnten und nisten konnten und die Segnung des Reiches Gottes erleben durften. Nur weil für dich Dinge noch nicht zu sehen sind, bedeutet das nicht, dass sie in Gottes Augen keinen großen Effekt haben werden. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir Menschen machen häufig einen Fehler. Wir schauen auf unsere Umstände und von unseren Umständen leiten wir dann Wahrheit ab. Wir schauen auf den Umstand, dass Dinge schwierig aussehen, dass da nichts zu holen ist und damit sagen wir, okay, dann kann das nichts werden. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, die Hoffnung des Reiches Gottes, wie Jesus es uns gerade präsentiert, von unseren Umständen abhängig zu machen. Und daran erinnert uns jetzt auch das letzte Wort von Jesus hier in Vers 34 und 35, und dann kommen wir auch bald zum Schluss. Hier sagt er, oder hier heißt es: Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Uns wird in diesem Gleichnis unaufhaltsames Wachstum des Reiches versprochen. Und dazu wird angeknüpft, um das zu bekräftigen, wird angeknüpft an Prophetenworte aus den Psalmen, und es wird erklärt, dass das, was gebracht wird, kommt jetzt nicht durch einen Umstand zustande, es läuft gerade gut und deswegen verspreche ich unaufhaltsames Wachstum. Nicht der Umstand gibt die Gewissheit, sondern Jesus bezieht sich auf Worten aus der ewigen Vergangenheit. Vor Grundlegung der Welt war es in Gottes Herz geschrieben. Und weil das Wahrheit ist, ehe es Umstände überhaupt gab, hat Gott das in seinem Herzen beschlossen. Jesus kommt, platziert diese Gleichnisse und sagt: Dort, wo ich aktiv bin, ich beginne im Unscheinbaren. Und das wird einen Effekt haben auf viele. Lass dich nicht irritieren über deinen gegenwärtigen Umstand. Denn das, was ich bringe, steht fest vor Grundlegung der Welt. Da gab es deinen Umstand noch gar nicht. Und das bedeutet, wenn es vor Grundlegung der Welt fixiert wurde, dann ist es außerhalb von Zeit und Raum. Und Gott wird zu seinem Ziel kommen, egal wie dein Hier und Jetzt gerade aussieht, was es dir für Mut macht oder nicht. Und wir kommen aber immer wieder zu diesem Punkt, dass wir dann sagen: Wir haben Hoffnung, weil unser Umstand uns das sagt. Es ist leicht, in einer wachsenden Gemeinde über Wachstum zu sprechen. Aber über Segenswachstum, von Segenwachstum zu glauben, dort, wo die Dinge gerade nicht so prickelnd aussehen, dazu brauchst du nicht Umstand, sondern da brauchst du Worte aus der Ewigkeit. Da brauchst du die Wahrheiten, die vor Grundlegung der Welt schon gesagt wurden, von Jesus offenbart wurden, damit wir uns an diese Dinge halten. Wir schauen nicht auf das Irdische, sondern wir schauen auf das, was von Jesus kommt, was Jesus verheißen hat. Das ist Hoffnung für Gemeinden, die gerade mächtig am Klammern haben, aber auch für dich und für mich, dort, wo Dinge schwierig sind. Glaube nicht den Lügen deines Umstands, sondern glaube den Worten, die von der Ewigkeit her schon gesprochen wurden von Gott, uns heute dargestellt werden. Und die geben uns Hoffnung für eine Veränderung auch in die Zukunft, dass das, was Gott wirkt in uns, nicht ohne Effekt bleiben wird. Und ich möchte schließen mit einem Zitat erneut von Douglas Sean O'Donnell: Lasst uns mit Geduld und Hoffnung und Erwartung darauf warten, dass das, was jetzt noch bescheiden ist, herrlich sein wird, dass das, was jetzt noch unsichtbar ist, gesehen wird, dass das, was jetzt noch verborgen ist, offenbart wird, dass das, was jetzt noch in unseren Versammlungen geflüstert wird, eines Tages auf allen Dächern ausgerufen werden wird. Denn Christi Worte und seine Wege werden wie Sauerteig, der zunächst nicht wahrnehmbar ist, bald die ganze Welt durchdringen und durchziehen. Die ganze Erde wird erfüllt sein von seiner Herrlichkeit und der herrlichen frohen Botschaft des Reiches Gottes. Amen.